Ich denke, jeder kennt, was das bedeutet oder das Gefühl, etwas ganz Neues zu haben oder etwas ganz Neues zu bekommen oder vielleicht auch nur etwas ganz Neues zu sehen. Das ist etwas Besonderes oft für uns, wenn wir was ganz Neues vor uns haben. Allerdings müssen wir dabei auch uns die Frage stellen, was bedeutet überhaupt neu? Es kann ja auch Unterschiedliches heißen, wenn wir über etwas Neues sprechen. Zum Beispiel etwas, was alt geworden ist, wird neu gekauft. Es ist aber das Gleiche, aber wir sagen dazu neu. Aber an sich ist es ja nichts Neues, sowas gibt es ja schon. So gibt es die zweite Bedeutung von neu. Wenn wir von etwas sprechen, was noch nicht gegeben hat, dann sagen wir auch, das ist etwas Neues, das hat es noch nicht gegeben. Wir haben heute vor uns Menschen und wir kennen viele Christen, die diesen Weg gegangen sind. Die Bibel spricht von einem neuen Leben. Sie sitzen vor uns, sie sind äußerlich gesehen die gleichen geblieben. Wir sehen, das sind die gleichen Menschen. Aber Gott schafft etwas Neues. Und es ist nicht, dass der alte Mensch in einem verbessert worden ist, sondern Gott sagt, bei der Bekehrung und bei der Wiedergeburt gebe ich neues Leben. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ein neues Leben. Ich möchte einen Text lesen, der dieses neue Leben beschreibt in Verbindung mit diesem Bild der Taufe. In Römer Kapitel 6, die ersten 11 Verse möchte ich lesen. Da heißt es, Römer Kapitel 6, 1 bis 11. Was wollen wir nur sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir samt ihm gepflanzt sind zur Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Da wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf das der Leib der Sünde aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe gelesen von den Augustinus, ein Theologe, der circa 400 Jahre nach Christus gelebt hat, dass er in seinen Erinnerungen geschrieben hat, später aus seinem Leben, aus der Zeit, als er noch nicht bekehrt war, hat er eine Beziehung gehabt zu einer Frau, die in einer sündhaften Belastung stand. Nach seiner Bekehrung begegnete er diese Frau und er wollte diese Frau aus dem Weg gehen. Und dann schaute die Frau ihm an und sagte, Augustinus, das bin doch ich. Und dann sagte er, das weiß ich, aber ich bin's nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Jesus spricht hier, dieser Text, den wir hier lesen, er spricht von dieser Wandlung über diesen neuen Menschen. Wenn wir uns diesen Zusammenhang anschauen, so sehen wir, Paulus spricht im Römerbrief bis Kapitel 6 sehr viel von Gnade. Er beschreibt die Gnade und er macht die Gnade so groß, dass er ganz zum Schluss des 5. Kapitels sagt, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Gnade ist immer größer als die Sünde. Das macht er bis Kapitel 5 sehr deutlich. Und jetzt kann es sein, dass eine menschliche Schlussfolgerung entstehen könnte, dass Menschen sagen würden, wenn das so ist, dann sollten wir doch mehr sündigen, damit die Gnade größer wird. Und darauf geht er hier in Kapitel 6 ein. So beginnt er auch. Und er sagt hier, was werden wir eigentlich, sagt er hier, was werden wir dann sagen, wenn jemand mit diesem Aufwand kommt und sagt, das heißt doch, dass ich jetzt mehr sündigen kann, damit die Gnade noch größer wird. Und Paulus antwortet hier eigentlich mit einer Frage an Gläubigen. Paulus würde uns heute eine Frage stellen. Wisst ihr eigentlich, was bei der Wiedergeburt geschehen ist? Das ist das Ganze, was er hier erklärt. Wisst ihr, was da passiert ist, als ihr zu Gott gekommen seid und euch bekehrt habt? Und er verbindet das hier sehr eng mit dem Erlösungswerk Jesu Christi. Er nimmt das Bild des Weges Jesu durch den Tod. Er nimmt das Bild der Taufe, womit wir es bezeugen, was in uns geschehen ist, bei der Wiedergeburt und bei der Bekehrung. Und er verbindet das ganz eng miteinander. Er sagt, Jesus, er musste sterben, er wurde begraben. Aber er blieb nicht da, er ist auferweckt worden und er lebt. Und er lebt in einem Leben, wo der Tod keine Macht mehr an ihm hat. Er sagt, wir Menschen in diesem Weg mit Jesus, unser alter Mensch ist mit Jesus gestorben. Er ist begraben. Und er nahm dieses Bild der Taufe und sagt, seht ihr das nicht, diese enge Verbindung zwischen dem, was in uns geschehen ist und was wir hier darstellen. Der alte Mensch ist gestorben. Aber niemand von hier, die hier sitzen, die sind im Wasser geblieben. Die kommen wieder heraus. Ein neuer Mensch ist da. Ein neuer Mensch, den Gott geschaffen hat. Die Bibel gibt uns zwei Darstellungen, zwei Sinnbilder, die wir als Gemeinde praktizieren, die jede Gemeinde praktiziert. Das ist die Taufe und das Abendmahl. Beim Abendmahl sagen wir, Jesus starb für uns. Bei der Taufe sagt jeder Einzelne, der getauft wird, ich starb mit ihm. Ich bin mit ihm zusammen gestorben. Mein alter Mensch, er ist gestorben. Und jetzt möchte ich diese zwei Gedanken hervorheben und etwas beleuchten. Einmal mit Jesus gestorben und mit Jesus leben. Das ist das, was Paulus hier durch die ganze Verse hindurch immer wieder erwähnt, versucht zu beleuchten, darzustellen. Wir sind mit Jesus gestorben und wir leben mit Jesus. Das ist das Eigentliche, was da geschehen ist. Mit Jesus zu sterben, mit Jesus zu leben. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden. Und wir haben damit auch Anteil an seinem Tod. Jesus, er musste sterben. Jesus, er starb für die Schuld der Menschen. Johannes erklärt das im Johannesevangelium Kapitel 12. Und er spricht zu den Jüngern von dem Tod. Jesus selber. Er spricht von seinem Tod, dass er gekreuzigt werden muss. Und er sagt in Johannes 12, Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Er sagt, jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen, dass Jesus sterben wird für die Sünde. Und dann verdeutlicht er es mit einem Bild anschließend vom Weizenkorn. Und er sagt, dass wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine und das wird keine Frucht bringen. Und Jesus sagt, ich bin dieses Weizenkorn. Ich werde sterben. Ich werde sterben, aber mit einem bestimmten Ziel, damit wir Menschen leben können, damit wir Menschen Gnade finden, damit Jesus dadurch Frucht bringt und viele, viele Menschen, viele, die heute hier sitzen, die es heute bezeugt haben, die haben das erlebt. Die sind eine Frucht dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. dass Jesus Leben gegeben hat, weil er gestorben ist, weil er diesen Weg des Todes gegangen ist. Und gleich anschließend sagt er, hinweisend auf uns Menschen, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Jetzt sagt er das Gleiche zu uns. Wenn du dein Leben so krampfhaft hier auf dieser Erde, das weltliche Leben festhältst und das nicht aufgibst, da wirst du es verlieren. Wir Menschen haben so eine starke Sehnsucht nach Leben, dass wir oft Angst haben, dieses alte Leben abzugeben. Was ist, wenn es nicht stimmt, was Gott sagt? Wenn er mir kein neues Leben gibt? Wir haben so Angst, das Leben ganz zu verlieren. Und wir brauchen hier sicherlich Vertrauen in dem, was Jesus sagt. Wenn du dein Leben aber abgibst, wenn du es bezeugst, ich bin mein alter Mensch, mein sündhafter Mensch ist gestorben, ich habe es am Kreuz abgegeben, dann sagt Jesus, er gibt uns das neue Leben. Aber wir brauchen hier dieses Vertrauen zu Gott, sonst werden wir es nicht schaffen, weil wir so Angst haben, Leben zu verlieren. Leben ist für uns am allerwertvollsten. Leben ist das Wertvollste. Und wir haben Angst, alles zu verlieren, diesem Schritt zu wagen. Der Schriftsteller John Ortberg, der hat in seinem Buch eine Begebenheit beschrieben, um das deutlich zu machen. Und er sagt, einer seiner Freunde hat ihn mal mitgenommen zum Drachenfliegen auf einen großen, hohen Berg. Und er sagt, ich habe das Ganze bewundert von dem Berg aus, die Landschaft, und das war eine prächtige Sicht. Und so gesellten sich zu uns auch, sagt er, einige Profis im Drachenfliegen, und die haben uns erklärt, wie sicher es eigentlich ist, diesem Abgrund runterzuspringen, mit dem Drachen auf dem Rücken und zu fliegen. Die Seile sind fest, die Karabiner halten alles zusammen und die Flügel, die wanken nicht. Und eigentlich sagen die, kann hier nichts passieren. Und er sagte, ich habe diesen Profis wortwörtlich alles geglaubt. Ich schaute mir das an und dachte, das stimmt alles, was die sagen. Anschließend sagte mein Freund zu mir, ich habe ein Geschenk für dich. Heute wirst du mit mir diesem Abgrund runterspringen und wir werden gemeinsam fliegen. Und ich sagte, schaute runter und dann fing ich an zu zweifeln. Dann zweifelte ich an diese ganzen Seilen, an die Karabiner. Und was ist, wenn ein Sturm aufkommt? Und sagte, ich hatte Angst, den Boden unter mir zu verlassen. Ich brauchte Vertrauen in dieses ganze Zeug. Aber um fliegen zu können, musste er springen. Wisst ihr, Jesus sagt, wenn du das Leben dieser Welt lieb hast, nicht bereit bist, es loszulassen, wirst du es verlieren. Dann sagt er, wirst du es verlieren. Du musst dir Gott vertrauen. Er sagt aber weiter, wenn du es aber hast, was so viel heißt, du bereit bist, das alte Leben kreuzigen zu lassen, sterben zu lassen, dann sagt er, wirst du ewiges Leben bekommen, erfülltes Leben. Dann wirst du das bekommen, was Jesus gibt, Leben in Erfüllung. Wir müssen mit Jesus am Kreuz, zum Kreuz. Und wisst ihr, wie das aussieht? Wenn ich zum Kreuz gehe, wenn ich bereit bin, diesen Weg zu gehen, wenn das geschieht, was diese jungen Leute hier heute bezeugt haben, dann komme ich zum Kreuz mit voll beladen mit Sünde. Jesus kommt zum Kreuz und nimmt die Strafe, die ich verdient habe, auf sich. Und das sind die Aufgaben am Kreuz. Ich bin der sündige Mensch und Jesus trägt die Strafe meiner Sünde, wenn wir zum Kreuz kommen. Aber das ist das, was Jesus verheißen hat. Und er hat gesagt, er wird uns das Leben geben. Galater 5, 24, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Die haben es gekreuzigt. Kolosser 3, 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, 3. In unserem Text, Römer Kapitel 6, Vers 11, den abschließenden Vers, den wir gelesen haben, der verbindet diesen Tod des alten Menschen mit dem neuen Menschen. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Neues Leben mit Jesus. Jesus lebt in uns. Wenn Jesus uns neues Leben gibt, dann lebt Jesus in uns. Das ist die Schlussfolgerung, mit Jesus zu leben. Wenn wir das Alte kreuzigen, dann kommt Jesus und lebt in uns. Wir bekommen hier die Antwort eigentlich, die Paulus auch in diesem Text stellt. Paulus stellte die Frage auch, wie können wir ohne die Forderung des Gesetzes aber ein neues Leben leben? Wie schaffen wir das? Und er sagt, das ist die Gnade. Das ist Jesus, der es schafft. Das ist Jesus, der es in uns schafft. Nicht das Gesetz. Das Gesetz fordert und das Gesetz zeigt auf, wenn wir es versagt haben. Aber das Gesetz hilft uns nicht. Und hier sagt er, wir schaffen es und wir leben es, weil Jesus in uns ist. Und er sagt hier eigentlich andersrum, wie können wir in Sünde leben, wenn Jesus in uns ist? Nicht wir sollten mehr sündigen, sondern wie geht das? Dass wir, indem Jesus in uns lebt, in Sünde leben. Wie Jesus auch verweckt ist aus dem Toten und ein neues Leben lebt. Mit dieser Kraft, sagt er, gibt er uns ein neues Leben. Und Jesus, den er hier immer wieder beschreibt, dass der Tod keine Macht über ihn hat, dass er lebt. Damit will er immer wieder zeigen, dass er uns die Kraft gibt, dass er in uns lebt. Es heißt hier bei Paulus nicht, du darfst nicht mehr sündigen, sondern er sagt, Jesus lebt in dir und du wirst nicht sündigen. Hier, worauf er einen großen Wert legt, ist eine enge Beziehung zu Jesus zu haben. Das ist, was er hier betonen möchte. Vers 5 macht das hier zu einem Höhepunkt. Und er sagt, denn wir sind samt ihm gepflanzt zu der Gleichheit seines Todes. Wir sind mit ihm verwurzelt. Und das ist hier eigentlich ein Bild gebraucht, was zu der damaligen Zeit auch oft für eine Hochzeit gebraucht wurde. Die beiden sind eins geworden. Aus zweien ist eins geworden. Und so sagt er, durch den Tod seid ihr mit Christus verwurzelt worden. Ihr seid gemeinsam. Ihr lebt zusammen. Christus lebt in euch. Paulus sagt das in Galater 2,20. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben. In einem Bilde können wir uns das mal so vorstellen, wenn wir uns einen perfekten Maler vorstellen würden. Wenn wir von so einem sprechen, dann sprechen wir schon von einer besonderen Hand, die so schön malen kann. Aber eigentlich ist das doch der Kopf, der die Hand lenkt. Oder ist das die Hand, die so fähig ist? Da muss doch eine sehr enge Verbindung sein. Der Kopf, der es doch genau weiß, der sieht und der Hand Befehle gibt. Und da ist diese Verbindung da. Und das, denke ich, ist ein sehr gutes Bild. Jesus in uns. Er hat die Herrschaft des Lebens übernommen. Wir gehören zu ihm. Wenn so ein perfekter Maler jetzt sich neben mir setzen würde und sagen würde, okay, ich versuche jetzt deine Hand zu steuern und ich werde immer genau dir diktieren, rechts, links. Ich glaube, es würde auch kein schönes Bild werden. Da fehlt wiederum diese enge Beziehung. Da fehlt diese enge Verbundenheit. Und so eine enge Verbundenheit wünscht Jesus sich. So eine enge Verbundenheit. Wir werden sicherlich auch als neue Menschen in einem großen Kampf stehen. Und das beschreibt Paulus hier weiter in diesem Kapitel. In Kapitel 7 kommt er dazu und er beschreibt einen unendlich schweren Kampf, den er trotzdem führt. Das Böse und die Sünde, die sind noch in der Welt und die werden mich versuchen und die werden mich angreifen und die werden auf mich zugehen und ich werde ausgesetzt sein schweren Versuchungen in dieser Welt, auch als ein neuer Mensch und auch jeder von euch und vielleicht auch gerade nach der Taufe, dass der Teufel versuchen wird, euch abzulenken, zu verführen. Und wir müssen es immer wieder zugeben. Wir halten diesen Kampf nicht stand. Wir schaffen das nicht. Und wir werden es auch nicht schaffen. Und auch ihr werdet es nicht schaffen. Aber wisst ihr, was Jesus hier wieder sagt? Was die Bibel uns sagt? Sie konzentriert sich wieder darauf und sagt, um diesen Kampf zu führen, haltet eine enge Verbindung mit Jesus. Das ist dann möglich. Haltet diese enge Beziehung zu Jesus. Das ist das Allerwichtigste auch für so einen Kampf, diese Verbindung mit Jesus immer eng zu halten. Von Martin Luther heißt es, dass er mal in Wittenberg vor dem Fenster stand und dann schaute der Teufel hinein und fragte, lebt hier nicht der Doktor Martin Luther? Und dann hätte Martin Luther gesagt, nein, der Martin Luther ist schon längst tot. Hier lebt Jesus Christus. Er fühlte sich sehr eng mit Jesus verbunden. Und er wusste, nur so kann er den Kämpfen standhalten. Nur in einer engen Verbindung mit Jesus Christus kann er siegreich leben. Das ist das Einzige, was uns hilft, diesem Kampf. Wir werden diesem Kampf nie standhalten können. Jesus ist mit uns in den Kämpfen. Jesus ist aber auch mit uns auf allen unseren Wegen. Sei es, wenn wir in ein Leid kommen, sei es, wenn wir in Zweifel geraten, in Anfechtungen. Wisst ihr, wenn ich hier diesen Text weiterlese, in Kapitel 8, so merke ich, Paulus fängt an zu sprechen von einer Hoffnung, in der wir leben. Und ich sehe, er spricht hier einer Hoffnung und wir merken, wir stellen fest, es ist doch alles etwas, worauf wir vertrauen, woran wir uns festhalten, aber wir sehen es nicht. Und wir werden es auch nicht sehen, bis Jesus uns nicht abholt, bis wir bei ihm sein werden. Und solange werden wir in diesem Glauben stehen. Und so möchte ich uns ermutigen, da festzuhalten. Und Paulus sagt hier, eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Jetzt aber werden wir in diesem Leben so stehen müssen und hoffen. Und er sagt, wir brauchen dazu Geduld. Da sagt er in Kapitel 8, eine Hoffnung, wir müssen Geduld haben. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Kapitel 8, Vers 25. Und hier heißt das, hier bleibt es aber auch das Gleiche wieder. Haltet eine enge Beziehung zu Jesus Christus, der uns diese Kraft gibt, der uns führt. Und Kapitel 6, er endet mit dieser Verheißung. Wir bleiben die Glaubende, aber es heißt da weiter, der Tod ist der Sünde Lohn. Wer das Alte nicht abgibt, wer das Alte festhält und nicht bereit ist, diesem Schritt des Vertrauens zu geben, der wird letztendlich den Tod wirklich ernten. Er sagt, der Tod ist der Sünde Lohn. Und dann sagt er weiter, die Gabe Gottes aber, sie ist das ewige Leben. Wer diesen Vertrauensschritt wagt und sagt, auch wenn ich es nicht gesehen habe, auch wenn ich es nicht spüre, aber ich nehme die Verheißung Gottes an, weil er lebt. Dann sagt er, die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Ich möchte zusammenfassen mit dieser Frage an uns, an jeden Einzelnen. Sind wir bereit, uns loszulassen von unserem alten Ich und unser Leben Gott anzuvertrauen? Dass wir sagen, ich lasse mein sündhaftes Leben am Kreuz, wo Jesus die Schuld dafür getragen hat. Und ich bin bereit, das neue Leben von Jesus anzunehmen. Wir haben heute diese Zeugnisse hier gesehen, die das bezeugt haben, die das bestätigt haben. Es sind nicht perfekte Menschen. Es sind nicht sündlose Menschen. Es sind nicht Menschen, die es irgendwie gesehen haben und jetzt dessen überzeugt sind, sondern die es vertraut haben. Die sagen, wir vertrauen Gott und wir gehen mit Gott diesen Weg. Denn der Tod ist der Sünde Lohn. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Amen.